Der Balken in deinem eigenen Auge. Nation gegen Nation, Bruder gegen Bruder und Familie gegen Familie. Wir werden immer im Kriegszustand sein, solange wir uns von unserer niederen Natur, von physischer Gewalt oder von selbstsüchtigem Interesse zur Regelung solcher Angelegenheiten abhängig machen lassen, die nur durch die spirituelle Seite der menschlichen Natur geregelt werden können. Ihr dürft nicht denken, dass ich die Menschen von heute zu sehr tadle. Wir sind die Nachkommen, sowohl spirituell als auch physisch, von unseren Vorfahren, so wie sie von ihren. Jahrhundert um Jahrhundert haben die Menschen in Unwissenheit gelebt und den Blick von Bruderschaft bedeutenden universalen Lebensplan abgewendet, ein Ideal, das wir, so sollte man meinen, mindestens mit dem halben Interesse hochhalten sollten, das wir für unseren einstirnigen Nationalismus und für die Vorbereitungen auf einen Krieg aufbringen. Der Einfluss der Vergangenheit liegt dunkel auf der Gegenwart. Über Zeitalter hinweg hat sich die Menschheit an Unbrüderlichkeit, Selbstsucht und Ungerechtigkeit gewöhnt und die Menschen sind gewachsen, nicht näher zusammen, sondern weiter auseinander. Das gilt für alle, so dass wir, wenn ein Krieg ausbricht, kein Recht haben, diesen oder jenen Menschen oder diese oder jene Nation zu beschuldigen. Wir müssen damit aufhören, über unsere Nachbarn Gericht zu halten, wenn wir das göttliche Licht in uns finden wollen. Darauf können wir erst dann bauen, können die Seele unserer eigenen Nation erst dann unterstützen oder erwecken, den Teil, der die Mühe wert ist, wenn sich unser Gemüt nicht mehr so eindringlich mit den vermeintlichen Fehlern und verschiedenen Fehltritten irgendeiner anderen Nation beschäftigt. Diejenigen, die gelernt haben, zwischen dem Sterblichen und dem Unsterblichen in ihrem Inneren zu unterscheiden, sind die gütigsten Menschen auf der Welt. Sie wissen, wie leicht es für jemanden ist, in die falsche Richtung zu treiben, der seine eigene göttliche Natur nicht kennt. Viele sind hinlänglich bereit, die Dualität in einem anderen zu erkennen, sie sind aber in sich selbst blind dafür. Sie wollen weder zwischen den beiden Seiten unterscheiden, noch die Hindernisse als solche erkennen, von denen sie immer wieder überwältigt werden, denn sonst wären sie frei vom Laster des Fehlersuchens. Ihre einzige Kritik würden sie gegen sich selbst richten, und so würden sie zu Freiheit des Geistes und Erleuchtung des Gemütes gelangen. Menschen und Nationen, es ist dieser stete Gedanke an das Ich, der unser Verderben ist. Wir entschuldigen uns selbst. Oft glauben wir, wir würden unser eigenes Leben für die Menschheit opfern, obwohl wir in Wirklichkeit nicht die kleinste Laune opfern würden. Manchmal kann ein kleiner, unbedeutender persönlicher Wunsch die gesamte Natur wenden und unbeschreibliches Gewicht der Last der Zukunft hinzufügen. Wir können es nicht sehen und haben keine Ahnung, dass es uns niederdrückt. Wir säen die Samen unseres Unglücks in den Augenblicken, in denen wir die kleinen Dinge nicht opfern können, die wir in unser Herz geschlossen haben. Wir sollten keine Ehrfurcht empfinden vor der Anmaßung unserer Mitbrüder, dass sie sich etwas selbst verzeihen, für das wir uns selbst ganz leicht rechtfertigen, weil wir vermeintlich in anderer Hinsicht gut dastehen. Wir laden uns selbst mit kleinen, unerwarteten Dingen Bürden auf, die wir in unserem mentalen Leben verstecken und von denen wir denken, sie wären von geringer Tragweite. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie in uns zu etwas heranwachsen können, und so halten wir daran fest. Es sind jedoch die kleinen störenden Einflüsse, an denen die großartigsten Unternehmungen scheitern, und geringfügig Böses frisst das Herzensleben des Menschen auf. Es gäbe niemals einen Mob, es sei denn, einer oder zwei Einzelne beginnen damit, dann kommen zwei oder drei weitere, und dann immer mehr und mehr, bis man endlich das, was sich da zusammengeschlossen hat, nicht für Menschen halten würde, sondern für Geistesgestörte. Was für Individuen gilt, gilt auch für Nationen. Große Staaten sind an der kleinlichen Selbstsucht unbedeutender Menschen zugrunde gegangen, und die Vernachlässigung einer geringfügigen Pflicht eines Menschen kann den Fortschritt einer ganzen Nation um Jahre verzögern. Selbstanalyse sollte uns zu unerschöpflichem Mitleid bringen. Wir sollten immer im Gedächtnis bewahren, dass jedes lebende Ding ein Ausdruck des Unendlichen ist, ganz gleich, wie seine äußere Erscheinung beschaffen ist. Unsere mutmaßlichen Feinde oder die Menschen oder Nationen, die wir beschuldigen, wurden genau wie wir dazu erzogen, das Leben nur von der Außenseite zu betrachten. Es wurde uns allen eingeprägt, Generation um Generation, bis der Makel schließlich in unserem eigenen Blut und Wesen floss, dass nämlich Eroberung durch Gewalt mitunter möglich und legitim sei. Und nun haben wir die spirituellen Kräfte ganz vergessen, durch die allein Erfolg errungen werden kann. Was können wir denen sagen, die den Menschen von seiner Kindheit an zu einem moralischen Schwächling brandmarken und ihn zu der Vorstellung hypnotisiert haben, dass er Rettung weder bei sich erlangen, noch Respekt oder innere Gesundheit durch eigene Anstrengung gewinnen kann? Solche Ideen haben ihn von der Erforschung der spirituellen Regionen in sich hinweggeführt und ihn dazu gebracht, alles Licht und alle Hilfe in äußeren Kräften zu suchen, die er nicht kontrollieren kann. Und das Resultat sind die gottlose Moral und der weit verbreitete Unglaube unseres Zeitalters. Es ist die Natur der menschlichen Gesinnung, sich dem großen Mysterium unpersönlich zu nähern, mit Freude, Hingabe und Ehrfurcht. Wenn uns jedoch diese tödlichen Begrenzungen des Denkens aufgezwungen und wir gelehrt werden, uns nur mit unserem persönlichen und niederen Selbst zu identifizieren, verkümmert unverzüglich unsere Auffassung von Unendlichkeit. Die Existenz von Freude, Ehrfurcht und Hingabe erstarrt, und an ihrer Stelle werden die Samen von Verbitterung und Engstirnigkeit gesät, weil im persönlichen Selbst alle kleinlichen und bösen Eigenschaften wohnen und nur dort wachsen können. Wen wundert es dann, dass wir so anfällig für das Kriegsfieber geworden sind und dass diese brutalen Tendenzen uns so leicht übermannen, dass wir keinen Ausweg wissen, um unsere Rechte zu verteidigen oder unsere Differenzen beizulegen, als vielleicht nach einem kleinen, vom Verstandesdenken diktierten Streitgespräch zu Bajonetten und Gewehren Zuflucht zu nehmen und zu all dem Chaos und der Agonie, wodurch Tausende von Leben in einem Augenblick ausgelöscht werden. Und die ganze Zeit über beten beide Seiten gegeneinander, jede um den Sieg über die andere, jede darum bemüht, den Allmächtigen und das Unendliche zum Komplizen des Schreckens und jeder Art von Gewalt zu machen. Dass der Mensch immer noch auf den Beinen ist und überhaupt stehen kann, ist Beweis genug für seine essentielle Göttlichkeit. Unsicher, veränderlich, umherirrend, verzweifelnd, schwankend, absteigend und immer wieder aufsteigend, mit einem Denken, das nichts versteht von der Tiefe, Schönheit und Größe des Wissens, das sein Inneres tatsächlich besitzt, überdauert er doch irgendwie. In der Hölle, die er sich selbst geschaffen hat, macht er unbeirrt weiter und wird nicht ausgelöscht. Welch größeren Beweis seiner inneren Göttlichkeit könnte man sich vorstellen? Wäre er in seiner Essenz und in seiner Möglichkeit weniger als göttlich, dann würde er seinen Kopf hängen lassen und aufhören zu sein. Die Seele weiß, sie hat in dieses Leben Erinnerungen aus anderen oder vergangenen Leben, von früheren Niederlagen und Siegen mitgebracht. Sie weilt für immer im Licht und singt mit den Sternen und der Stille Gottes. Ohne Trennung vom Körper schwingt sie sich in die Unendlichkeit hinauf, denn es gibt keine Begrenzung für die essentielle Göttlichkeit des Menschen. Wir könnten eine Vision von der ewigen Existenz erlangen, indem wir über unseren Verstand hinaus zum wahren Selbst im Inneren vordringen und dort die reale Kraft finden, die uns vom Sinnesleben hinweg und über die hohen Mauern unseres Verstandes hinausträgt. Aber wir ignorieren die Existenz dieses Gottes in uns und haben ganz und gar vergessen, dass die Mentalität, ganz gleich wie hoch sie geschult ist, nie zu etwas anderem bestimmt war, als sein Instrument zu sein. Solange der Mensch das nicht erkennt, kann er all das nicht werden, was er sein könnte. Der Verstand, das mentale Wesen, ist nicht das Selbst. Er ist ein Werkzeug, welches das Selbst zu seinem Gebrauch und als Mittel für den Fortschritt erworben hat. »Größeres als dieses sollt ihr vollbringen«, sagte der Nazarener, und er meinte nicht durch Gelehrsamkeit oder mentale Fertigkeit oder wissenschaftliche Entdeckungen oder Erfindungen. Er sprach als Theosoph, und Theosophie spricht dem Menschen das Recht zu, ewig zu sein, aus dem Dunkel und dem Unwissen diese ewige Seite seiner Natur hervorzurufen, die die große Seele ist, unsterblich über die Zeiten hinweg. Menschen können nicht tief und genau denken, solange sie nicht in das Licht dieser göttlichen menschlichen Natur eingegangen sind. Alles, was je gesagt wurde und was wahr und wunderbar und offenbarend war, wurde durch sie zum Leben gebracht. Selbst der Materialist kann durch sie so inspiriert werden, auch wenn er an seinen materialistischen Doktrinen arbeitet, dass er tatsächlich spirituelle Höhen erreicht und trotz seiner Veranlagung das Unendliche berührt. Denn das höhere Selbst ist allemal mächtiger als der Verstand und kann Letzteren gegen seinen Willen antreiben. Es ist göttlich von Natur aus und seinem Ursprung nach. Durch unendliche Erfahrung ist es in diese Höhen vorgedrungen. Es wohnt auf den Gipfeln des Seins, betrachtend, erkennend, liebend. Es sind nur unsere Gedanken, die so verwirrt sind, dass sie das höhere Selbst nicht fühlen. Sie hören nicht seinen Gesang, der die Stille durchdringt. Sie sehen nicht, was sichtbar vor ihnen liegt. So sitzen wir im Schatten und schließen uns selbst den Ansammlungen der Verzweiflung an. Wir verfallen in Trägheit, finden weder etwas für uns, noch suchen wir etwas für andere. Wir bauen uns Welten des Leidens, jeder auf seine eigene selbstsüchtige Weise. Es ist das Vertrauen auf den Gehirnverstand und den rein mentalen Teil, was uns von unserer Größe abhält. Wir haben unser Bewusstsein gefesselt und gebunden. Wir haben uns selbst eingeschlossen und unseren Wohnsitz im Schatten erbaut, währenddessen wir die große Vision der Götter hätten benutzen können und der edle Ausdruck des universalen Lebens wären. Mit nichts anderem als dem Gehirnverstand und der Gelehrsamkeit, wie groß sie auch immer sein mag, ist ein Mensch im Halbschlaf. Er hat sich selbst oder den Schlüssel zum Leben nicht gefunden. Er kann nicht vorausschauen, er hat keine Vision. Die Vernunft hat ihren Platz. Es ist jedoch der Geist seiner Arbeit, der einen Menschen zum Gott macht. Und so wie sein Leben ist, so wird sein Verständnis sein. Natürlich hat das Ansammeln von Wissen und das Schärfen des Verstandes einen großen Wert, aber da ist etwas, das unendlich viel wichtiger ist, im Inneren die geheimnisvollen Tiefen der Seele zu entdecken, die Vorgänge, die das Herz erleuchten und das Denken mit spirituellem Licht beleben. Charakter ist höher als der Verstand, aber am höchsten von allem ist das spirituelle Leben. Daraus folgt, dass keines der großen Weltprobleme durch reine Klugheit gelöst werden kann. Der Mensch, der lediglich Klugheit hat, kann nichts aus alledem machen. Unter der Führung des Verstandes sind unsere Fähigkeiten immer und notwendigerweise begrenzt. Er ist nicht jener Teil von uns, der unsterblich und ohne Schranken ist. Deshalb kann Krieg nicht durch Argumente und politische Intrigen oder Manipulationen abgeschafft werden, sondern nur dadurch, dass bei unseren internationalen Fragen die Gaben und die Inspirationen dieser Göttlichkeit hervorgebracht werden, die jetzt im Hintergrund des menschlichen Bewusstseins stehen und den Ruf einer Menschheit erwarten, die sich doch endlich der ungeheuren Würde des menschlichen Seins bewusst geworden ist. Während die Schatten noch über uns sind und Dunkelheit uns umgibt, sollten wir unseren Blick nach Osten richten und erkennen, dass wir aus diesen Todeskammern des Körpers und des Verstandes herausschauen können und, noch verschleiert und vielleicht weit entfernt, die Verheißung eines neuen, glorreichen Lebens für die Menschheit sehen. Die göttlichen Gesetze sind größer als die menschlichen. Sie sind dauernd und ewig, und sie ändern sich nie. Sie werden weder von politischen Systemen berührt, noch von sektiererischen Einflüssen verdorben. Rechtes Denken und Handeln können uns jetzt immer auf die Ebene der Seele erheben, und wenn wir dort sind, führen wir die gesamte menschliche Rasse zur Ebene ihrer Rechte, der Möglichkeiten und des spirituellen Erbes hin. Wir müssen nur diese zentrale Idee aufgreifen, dass niemals jemand durch bloße Ausübung der Gedankentätigkeit den Weg der Seele finden oder sich dem großen universalen Schema des Lebens anpassen kann, dass der Gehirnverstand die Nationen niemals zu stabilem Frieden führen oder irgendeine echte Bruderschaft oder Einheit hervorbringen kann. Es muss dieses hinter der Mentalität ruhende gemeinsame göttlich-menschliche Etwas geben. Die Seele muss das Zepter halten und die Leitung der Dinge übernehmen. Wenn nur einige wenige ihre Pflicht in dieser Angelegenheit verstehen könnten, würden sie mit großer und weitsichtiger Vision in die Zukunft schauen, sie würden jeden Irrtum und jedes selbstsüchtige Ziel beiseite schieben, um für die Menschheit eine Zivilisation vorzubereiten, in der Krieg unmöglich wäre. Ihre edlen Bemühungen wären auf Zusammenschweißen gerichtet, zuerst in ihren eigenen Ländern, dann in der ganzen Menschenfamilie, in eine unzerstörbare Einheit. Sie könnten den Krieg vielleicht nicht sofort und für immer beenden. Karma wird sich von alleine auswirken. Aber sie würden der Herrschaft der brutalen Gewalt die Stirn bieten. Sie würden Himmel und Erde bewegen, um das Aufhetzen der Presse zur Bewaffnung gegen dieses oder jenes fremde Land zu stoppen. Und sie würden sehen, dass es, soweit sie es ermöglichen können, eine allgemeine Erkenntnis des Sinns und der Konsequenzen bestimmter Dinge geben muss, die wir gestatten und sogar in unserer Mitte in Friedenszeiten und immer fördern. Die Grausamkeiten, die Unterstützung brutaler Gewalt gegen Anstand und Gerechtigkeit, den Schrecken, der als Todesstrafe bekannt ist, das Laster, das unsere Gleichgültigkeit zu blühen erlaubt, die unvorstellbare Schande der Vivisektion.